Gott ist gut, hä? Halleluja. Komm, lass uns nochmal ausstrecken heute Morgen. Nochmal unseren Fokus, unser Herz, unsere Gedanken auf den Herrn ausrichten. Herr, wir bringen dir die ganze Woche, den Monat, das Jahr ist bald zu Ende und wir danken dir, dass es ein gutes Jahr war. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, in das nächste Jahr zu gehen, voller Glauben, voller Zuversicht, voller Überzeugung, dass du gut bist. Wir haben es heute Morgen gehört in den Zeugnissen, du bist gut, du bist ein Gott, der jeden Einzelnen kennt, der jeden abholt, wo er ist. Vater, wir danken dir, dass wir dich haben in Christus Jesus und dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet und der uns nicht verlassen noch versäumen wird. Du bleibst bei uns bis ans Ende der Tage. Danke, Herr. Danke, dass uns so, so gut geht, dass wir die reichsten Menschen dieser Erde sind. Halleluja. Danke, dass du uns reich gemacht hast, nicht wirst, sondern reich gemacht hast zu jedem guten Werk. Und danke, dass gute Werke Früchte in unserem Leben sind. Und danke, dass wir, ja, alles aus der Gnade empfangen und aus Gnade weitergeben. Danke, Jesus. Wir rühmen uns einzig und allein dem Kreuz und dem Christus am Kreuz. Halleluja. Preis sei dir. Danke, dass unser Herz jetzt zur Ruhe kommt, unsere Gedanken. Danke, dass alles, was uns jetzt ablenken will, jetzt unter unseren Füßen ist, dass das Wort auf einen guten Boden fällt, auf einen gepflügten Acker Frucht bringt. Danke, Herr, dass du dein Wort bestätigst und dass du da bist. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, auch schöne Zeugnisse, coole Zeugnisse. Es baut unseren Glauben, gell? Es stärkt uns gegenseitig. Wenn wir hören, was Gott tut. Ich habe die Woche auch ein paar gute Zeugnisse, aber ich darf sie nicht erzählen, weil ich habe den Personen gesagt, das müsst ihr selber erzählen. Aber richtig gute Sachen. Ja, Gott wirkt, Gott arbeitet, Gott verändert. Habt ihr gemerkt in den letzten Predigten so, die wir jetzt gehört haben, dass Gott voll den Fokus auf Glauben setzt? Und ich denke, die Christenheit wird sich trennen in die, die glauben und die, die nicht glauben wollen. In die, die wirklich verstehen, es geht nur mit Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ihr habt wahrscheinlich selber schon gemerkt, dass Jesus uns immer wieder zum Glauben führt. Egal was ist, wenn du krank bist, zum Arzt rennst, merkst du doch irgendwo, ja, ich bin nicht gegen Ärzte, ganz und gar nicht, die sind gut. Aber ich glaube, Gott ist besser. Und ich glaube, besser als Heilung ist Gesundheit. Besser als Heilung ist Gesundheit. Heilung ist gut. Aber wenn ich gesund bleibe, ist besser. Richtig? Ist gut, wenn uns Gott wieder versorgt. Aber Wohlstand ist besser. Ist gut, wenn wir neue Freunde finden. Aber Freunde haben ist noch besser. Und Freunde behalten. Aber eins ist wichtig. Jesus bleibt. Jesus bleibt. Mit manchen von euch gehe ich jetzt schon 13 Jahre, gell? Nächstes Jahr sind es 14 Jahre, wo es die Gemeinde gibt, wo wir gehen. Und die Tage habe ich so gedacht, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich in Amerika geblieben. Ich habe Amerika geliebt. Ich wäre auch noch ein paar Jahre bei der Bundeswehr geblieben. Ich war gerne Soldat. Und Gott hat einen anderen Plan gehabt. Er hat gesagt, geh zurück nach Deutschland. Ich brauche dich da. Hier habe ich genug. Es war nicht, was ich hören wollte. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass dein Leben wahrscheinlich auch anders verläuft, wenn du Gott gehorsam bist. Wir können ein Leben leben, was uns gefällt, oder wir können ein Leben leben, was Jesus gefällt. Wir können unseren Willen durchsetzen oder wir können Jesu Willen durchsetzen. Und ich weiß ein Geheimnis, und das kennst du wahrscheinlich auch. Du bist nirgends glücklicher als da, wo Gott dich haben will. Paulus und Silas sind im Gefängnis, machen Lobpreis. Warum regen die sich nicht auf für die anderen? Da gab's bestimmt welche, die gesagt haben, hey Jungs, halt doch mal die Schnauze mit eurem Gesingsang, wo ist denn euer Gott? Die Zelle ist zu, die Ketten sind fest. Halt doch mal die Schnauze. Auch schon mal erlebt, dass du gedacht hast, ich habe so Ketten vom Feind, der bindet mich, der hält mich auf, ich komme nicht vorwärts. Und dein Herz sagt, der Heilige Geist in dir brennt, sagt, komm, sing ein Lobpreislied. Und dein Verstand sagt, jetzt? Nö. Aber gerade jetzt, dann zählt's. Hast du Glauben oder keinen? Wenn's uns gut geht, kann jeder glauben, wobei das kein Glauben ist. Wir denken dann, wir glauben. Glauben ist, wenn wir Glauben brauchen. Und Glauben brauchen wir dann, wenn wir nicht sehen, wenn wir es nicht sehen, wenn es nicht da ist, wenn es nicht greifbar ist, brauchen wir Glauben. Und das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in der Christenheit. Es gibt zu viele Christen, die meinen, sie haben Glauben, sie haben aber keinen. Zumindest nicht den sie haben sollten. Sie glauben alle, dass es Gott gibt. Da haben die keinen Zweifel dran. Sie glauben aber nicht, dass Gott in ihrem Leben aktiv ist. Sie glauben nicht, dass Heilung ihnen gehört. Sie glauben nicht, dass Versorgung ihnen gehört. Wenn ich von Wohlstand rede, rede ich nicht von Millionen auf dem Konto. Das ist nicht Wohlstand. Wohlstand ist, wenn du jeden Tag genug hast. Ich sag euch ja oft, du kannst nur ein Auto fahren, auch wenn du 100 besitzt. Ich kenne jemanden, den Xavier Naidoo persönlich kennt. Der hat 100 Autos gehabt vor 10 Jahren. Viele verschenkt er. Der verschenkt, weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber vor 10 Jahren oder 15 Jahren ist die Information halt. Ja, was macht man mit 100 Autos? Wann kommst du denn dazu zum Fahren? Der Mensch denkt immer, je mehr ich habe, desto reicher bin ich. Das stimmt aber nicht. Je mehr zufriedener du bist, desto reicher bist du. Zufriedenheit ist das Größte, was du haben kannst. Und darum geht's. Jesus will, dass wir zufrieden sind. Jesus will, dass unser Leben da ist, wo er uns haben will. Meine Pläne für mein Leben waren ganz anders, wie die, die Gott hatte. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich sagen kann, Gott sei Dank, Halleluja, Amen. Und das meine ich ganz ehrlich, weil ich jetzt erst sehe, wie gut das alles ist. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich hatte andere Vorstellungen von meinem Leben. Du auch? Aber es ist gut, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat. Und ich bin so froh, dass ich Ja gesagt habe. Ich bin so froh, dass Gnade in meinem Leben ist. Ich bin so froh, dass ich verändert bin. Ich sehe an euch, wie der Glauben in euch wächst. Ich sehe das. Und ich bin ein Gärtner, der lieber 10 Bäume hat, die gesund sind und Früchte tragen, wie einen ganzen Wald, der kahl ist. Ich habe keine Lust auf 500 Christen, die alle Namenschristen sind. Ich habe lieber 10, die stehen, die brennen, die kämpfen, die Erfolg haben, die Überwinder sind, die einen Unterschied in dieser Welt machen. Leute, und das habe ich bei den Rockern gelernt. Ich war in 4 Rockerclubs. Einem davon der Bresi, mehrmals fast gestorben. Aber ich habe gemerkt, es sind 3 Jungs, die mit dir an der Schlägerei stehen bleiben, sind mehr wert wie 30, die weglaufen. Nicht Quantität, sondern Qualität. Und ich glaube, Jesus ist genauso. Dem ist eine Gemeinde mit 10, 15, 20 brennenden Glaubenstigern lieber als ein Stall voll brüllender Löwe. Ja, und wenn die irgendwas hören, rennen die weg. Wisst ihr, was mich freut? Wenn ich weiß, dass der Teufel mehr Angst vor mir hat, als ich vor ihm. Und das hat vor Jahren angefangen, da hat Gott zu mir gesagt, Thomas, wenn du die Angst vor mir verloren hast. Damals habe ich den Satz nicht kapiert. Gott hat zu mir gesagt, wenn du die Angst vor mir, vom Vater verloren hast, hast du nie wieder Angst vom Teufel. Wie habe ich die Angst vor Gott verloren? Durch die Wahrheit im Wort. Wo ich gemerkt habe, Gott ist nicht wie mein Vater, der mich manipuliert, drangsaliert, verhaut und immer nur mich in irgendeine Ecke drängt, wo ich das mache, was er will. Manipulation, kennt ihr das? Der Teufel ist ein Meister der Manipulation. Er wird dir immer sagen, wenn du das tust, was der Vater will, dann wird er dir geben, was du willst. So läuft das Spiel aber nicht. Das Spiel ist ein anderes. Das Spiel ist Glauben. Wer Glauben hat, nimmt. Wer Glauben hat, der überwindet. Wer Glauben hat, hat den Sieg. Jesus sagt, was mein ist, ist dein. Hat er das gesagt oder nicht? Oder hat er gesagt, na, so ein bisschen, du darfst mal ins Wohnzimmer, aber weiter gehst du nicht. Bist willkommen in meinem Haus, fühl dich wohl, aber nur bis zum Wohnzimmer. So hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, was mein ist, ist dein. Und wir haben Zugang zu den Schätzen des Himmels. Der Unterschied ist immer, dass jemand glaubt. Wie oft habe ich in den über 30 Jahren, wo ich jetzt gläubig bin, immer wieder Christen getroffen, die mir gesagt haben, ja Thomas, wenn ich deinen Glauben hätte, den hast du auch. Du hast, wisst ihr, wie oft ich gehört habe, ja wenn ich so viel Muskeln hätte wie Arnold Schwarzenegger, du hast genauso viel Muskeln wie er. Der hat nicht einen Muskel mehr wie du. Seine sind nur trainiert, das ist der Unterschied. Und das sieht man, ne? Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals. Und wenn jemand mehr Glauben hat wie du, dann nicht, weil er mehr davon bekommen hat, sondern weil er trainiert. Glauben wird stark, indem wir trainieren. Und da ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das merkst du an dir selber. Ich sage euch ja immer, der größte Prediger in deinem Leben bist du selber. Ich kann dir Sonntag für Sonntag Glauben predigen, gehst raus, sagst, nee, tut weh, ich bin krank. Und du hast wird gesegnet sein. Vielleicht hast du das größte Enne von allen. Darüber wirst du reden, darüber wirst du jammern, du wirst jedem erzählen, du machst Opferrolle, mir geht's so schlecht, keinem geht's so schlecht wie mir, ich hab's am schlimmsten erwischt. Oder du bist ganz anders. Du sagst, hey, davon stirbt man nicht. Mein Gott ist treu. Haben wir das vorhin gesungen? Er ist treu. Habt das gerade einander gesagt? Gott ist treu. Er kann nicht anders wie treu sein. Vor ein paar Sonntagen haben wir uns 1. Korinther 13 angeschaut. Gott ist langmütig und freundlich. Jesus ist langmütig und freundlich. Er neidet nicht, er eifert nicht. Lies, was da steht. Und du erkennst, wie der Vater wirklich ist. Religion sagt dir immer, du musst noch, du musst noch. Noch heißt immer, du bist noch nicht bereit. Du bist noch nicht würdig. So funktioniert die Religion. Die Religion sagt nicht, du bist angekommen, weil dann fällt die Religion aus dem Rahmen, dann brauchst du sie nicht mehr. Die Religion lässt dich immer im Stadium, du bist noch nicht so weit. Das ist wie beim Therapeuten, der sagt dir immer, du bist noch nicht so weit, weil sein Konto nicht voll genug ist. Der wird dir immer sagen, sie sind noch nicht so weit, sie brauchen noch eine Sitzung, Herr Bauer. Logisch, oder? Aber du brauchst keine Religion mehr, du brauchst Christus in deinem Leben in der Fülle und die hast du. Die Frage ist immer, was entscheiden wir? In jeder Situation, was entscheiden wir? Heute gehen wir in 1. Johannes 5 ab Vers 1 in Neue Genfer. 1. Johannes 5 ab Vers 1 in Neue Genfer. Und ich merke so die letzten Sonntage, wie der Herr uns immer weiter in ein Thema hineinführt. Da machen wir auch heute weiter. Und manchmal ist es ein ermahnendes Thema, ein herausforderndes und dann wieder das Bestätigende. Und es ist gut so, wir brauchen beides. Wir brauchen, wenn wir einen Lehrmeister haben und einen Lehrling sind, brauchen wir einen Meister, der sagt, auf, du machst das jetzt, du kannst es. Und dann ärgert uns das manchmal, weil wir das nicht wollen. Aber wenn wir es dann geschafft haben, sagt er, gut gemacht, super. Wir brauchen beides. Und da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Wow. Hier scheidet sich schon ein Großteil der Welt. Die wollen nicht glauben, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter ist. Die Frage ist, Jesus von Gott gesandt? Es gibt viele Messiasse, es gibt viele Christusse, die heißen zwar anders, aber es gibt viele, die gesagt haben, hey, ich bin der Retter, ich bin's. Und heute gibt's auch noch welche, wo sagen, sie wären der Christus. Die Frage ist, von Gott gesandt, ja oder nein? Wenn nicht, brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, ist uninteressant. Die Frage ist aber, ist Jesus wirklich von Gott gesandt, der Christus, aus Gott geboren, von Gott gekommen, zu Gott zurückgegangen? Dann ist es die entscheidende Sache in deinem Leben. Und dein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Jetzt guck dich rum, ich habe es euch schon so oft gesagt, wenn wir nicht gläubig wären, würden wir uns hier nicht treffen. Weil ihr alle so komplett anders seid, ihr würdet euch niemals da draußen in der Welt treffen ohne Christus. Wenn du in den Golfclub gehst, da siehst du lauter Golfer. Wenn du im Kegelclub gehst, ne, ihr wisst schon, wenn... keine Ahnung, die Fußballfans, die sehen auch alle gleich aus. Wenn die alle einen roten Schal tragen, du einen blauen, hast du Probleme. Das ist meistens ungesund. Das endet nicht gut. Also die ziehen sich alle gleich an, diese Uniformen, ja, diese Uniformen, alles, wo der Mensch so, ne, manche Vereine haben eine Tracht und so weiter, die wollen alle gleich sein. Und die treffen sich auch. Aber im Reich Gottes, da pickt Gott da einen raus, da einen, da einen, da einen und dann tut er die in eine Gemeinde rein. Und die machen alle gucken sich an und wo sie laufen, da hast du eine Spur von Kügelchen. Ja. Es ist nicht leicht mit Schafen. Schafe sind seltsame Tiere. Wenn da eins die Klippe runterspringt, rennen alle hinterher und du denkst, so, seid ihr doof? Und die Antwort ist ja. Schafe sind dumme Tiere. Schau dir Schafe an. Schafe sind so gemacht, die können nichts tragen. Du kannst eine Ziege was umhängen oder einen Esel, das ist kein Problem. Oder ein Bernhardiner mit einem Rumpffässchen. Aber leg mal was auf ein Schaf, das bricht zusammen. Ich habe mich früher geschämt. Ich habe gesagt, Jesus, ich will kein Schaf sein, das ist eine Beleidigung. Das ist ein furchtbares Tier. Und ich habe Schafe lange studiert, habe gedacht, also sowas Blödes wie Schafe gibt's nicht. Ja? Ihr wisst ja, wir haben lange am Neckar gewohnt, direkt an der Brücke. Morgens, wir wollten weg, hab schon ein paar Mal erzählt, kommt da eine riesige Schafherde. Ah, das waren mehrere tausend Schafe. Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis die über der Brücke waren. Ich bin im Auto gesessen, ich konnte nicht aus meinem Hof rausfahren. Ich sag, was ist denn kaputt? Ein Lärm. Ich sag, Bärbe, guck mal, die sehen so hässlich aus und so dumm, alle dreckig, überall hing was im Fell. Dann irgendwann habe ich, dann ist das vorne dran Hochkopf. Dude-Bird. Dachte, guck mal, wie blöd die sind. Dude-Bird. Und dann bärbel immer so, hör doch mal auf, die armen Viecher, sei, sieht doch keiner. Dude-Bird. Nach 10 Minuten wurde es auch langweilig. Als die vorbei waren, da war der Teer nicht mehr schwarz, der war rabbelschwarz. Ja, guck mal, die haben alles zugeschissen. Wow, dachte ich mir, Mann, wie muss es als Gott gehen, wenn seine Herde vorbeigezogen ist. Ich weiß schon, warum der vorausgeht. Das ist eine gute Idee, vorauszugehen und sagt, folgt mir nach, ne? Aber manchmal geht und sucht das eine Schaf, das ist, ihr wisst schon, das ist nicht so leicht. Habe ich gedacht, Wahnsinn. Na, ich sag, Herr, ich schäme mich, ein Schaf zu sein, ich bin nicht mehr länger Schaf. Na, der Herr zu mir gesagt, aber eine Eigenschaft haben Schafe allen anderen Tieren voraus. Sie hören die Stimme des Hirten und folgen ihm. Und da habe ich drüber nachgedacht, ja, es gibt, Kühe machen das nicht, Pferde nicht, einzelne, aber nicht die ganze Herde. Nur Schafe machen das. Naja, wow, Schaf sein ist doch nicht schlecht. Wenn ich die Stimme des Herrn höre, dann bin ich richtig. Amen. Sind wir das in unserem Leben? Ja. Und ich sag dir was, wenn sich ein Schaf über das andere aufregt, es braucht nur kurz einen Spiegel, um festzustellen, dass alles, was du da gerade kritisierst, hast du selber auch. Korrekt? Aber wenn wir nicht aufpassen, dann rutschen wir ab und dann tun wir uns gegenseitig verurteilen. Und ich habe euch schon mal gesagt, das erste Gebot, mit dem du alles erfüllst, ist, liebe Gott von ganzem Herzen deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, kannst du den Nächsten nicht lieben, kannst du Gott nicht lieben. Was haben wir gerade gelesen? Wenn du von Gott geboren bist, bist du ein Kind Gottes, vom Vater. Der Vater liebt dich, du liebst den Vater, dann musst du aber auch die Geschwister lieben. Ich weiß, von was ich rede, ich bin schon weit Pastor. Und was ich hier alles erlebt habe, an Herausforderungen mit Menschen, hätte ich nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich könnte Bücher schreiben. Manchmal erzähle ich Geschichten neuen Leuten, was alles hier schon war. Die gucken mich an und sagen, das glaube ich nicht. Ich sage, ja, ich auch nicht. Ich glaube manchmal selber nicht, was ich hier alles an Dingen erlebt habe. Unfassbare Dinge. Und wo ich manchmal an meine Grenzen komme, dann denke ich, wie geht's wohl Gott? Wisst ihr, und dann habe ich diesen Satz von Gott bekommen, den ich euch schon gesagt habe, ihr kennt den, nur Liebe kann das. Nur Liebe kann das ertragen. Nur Liebe kann dann weitermachen. Nur Liebe kann den Staub abschütteln und sagen, ich schaue nicht auf die Verletzungen, auf die Enttäuschungen, auf die Lügen, auf den Missbrauch und was hier alles schon war. Das Blaue vom Himmel versprochen und nächste Woche nicht mehr da und so weiter. Und ach, das ist endlos Geschichte. Nur Liebe kann das. Die Frage ist jetzt, bleiben wir in der Liebe? Liebe, Glauben ist ein Zwillingspaar, die kommen immer zusammen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich glaube ihm nicht. Ich liebe meine Frau, aber ich glaube der nicht. Ich glaube meiner Frau, aber ich liebe die nicht. Schwierig. Schwierig. Geht nicht. Wow. Und ein Kind, das seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Das ist eine Herausforderung, oder? Vers 2. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und dass wir das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Wow. Jetzt musst du aufpassen. Religion sagt dir jetzt, schau in dein Leben, wie viele Gebote hältst du. Da merken wir gleich, zero, zero, zack, 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 da kommen ein paar X, da kommen ein paar brrr, wo wir merken, Jetzt Religion sagt dir, hältst du die Gebote nicht, liebst du Gott nicht. Da haben wir ein Problem. Denn Jesus ist frei von Religion. Jesus ist nicht gekommen, eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, um Kinder für den Vater zu machen. Wenn der Vater dich liebt, erwartet er nicht, dass du zuerst die Gebote hältst. Der Vater sagt, lieb mich von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und so weiter, je nach Übersetzung. Du weißt Bescheid. Und durch diese Liebe bist du in der Lage, die Gebote zu halten. Stimmt es? Wenn ich meine Frau von ganzem Herzen liebe, laufe ich nicht anderen Frauen nach? Ja oder nein? Wenn ich meinen Arbeitsplatz und meinen Chef liebe, klaue ich nicht. Ja oder nein? Ich könnte endlos weitermachen. Also die Liebe ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben und daran erkennen wir. Gott muss es nicht erkennen. Der schaut in dein Herz. Der weiß genau, wie drauf du bist. Und der Weg ist das Ziel. Er will, dass du erkennst, dass du nach seinen Geboten leben sollst. Geboten, nicht Verbote. Mit Ungläubigen sagen immer, Gott verbietet ja alles. Wo verbietet der was? Gott verbietet nichts. Der hat noch nie einen aufgehalten, der mit 200 km auf dem Grand Canyon zufährt. Der kann dann singen, Fly Robin Fly. Aber Gott steht da nicht hin und hält ihn auf. Gott gibt Gebote. Der sagt, der stellt da ein Schild hin, da steht, Achtung, Grand Canyon in 2 Kilometern. Wer schlau ist, müsste langsam vom Gas gehen. Und er weiß auch, die Richtung ist ungesund, wenn ich da weiterfahre. Gilt das auch für Christen? Da wird Gott schon viel einsetzen, um zu sagen, mein Kind, fahr nicht weiter. Aber manche gehen mit dem Kopf durch die Wand. Manche lernen nur durch Härte. Wisst ihr, was das bedeutet? Nach seinen Geboten leben? Stell dir mal vor, eine Familie, die hat einen Sohnemann und der bringt, der ist 8 oder 9 Jahre alt und bringt einen Klassenkamerad mit nach Hause und dieser Klassenkamerad, der wohnt im Kinderheim. Hat der vollen Zugang im Haus, wenn er zu Gast ist? Darf der überall hin, darf der in jedes Zimmer, darf der rumlaufen, darf der gucken? Darf er nicht, oder? Nein, er ist Gast. Er muss sich benehmen wie ein Gast und er muss das Vertrauen und die Anerkennung der Eltern verdienen, dass sie irgendwann mal vielleicht sagen, wenn er schon länger kommt, ja, du darfst auch einen Kühlschrank dir was nehmen. Also das Vertrauen wächst, die Anerkennung wächst und dann erst darf er sich vielleicht im Haus frei bewegen. Korrekt? Jetzt nach einem Jahr vielleicht sagen die Eltern, komm, wir adoptieren diesen Jungen. Dann gehen sie zum Richter, Verhandlung, wird ihnen zugesprochen, sie adoptieren diesen Jungen, er trägt jetzt den Namen und er kriegt jetzt ein Zimmer im Haus. Muss er jetzt noch die Anerkennung des Vertrauens verdienen? Nein, weil er hat es ja. Hat er jetzt Zugang zu jedem Zimmer im Haus? Hat er Zugang zum Kühlschrank oder muss er noch fragen? Und Adoption, ihr wisst, es hinkt, wir sind ja hineingeboren in das Reich Gottes, wir sind ja nicht adoptiert, wir sind ja wiedergeboren durch denselben Samen, wie Maria schwanger wurde. Und das sind wir sind das. Gott hat gesagt, so, du gehörst jetzt zu meiner Familie, du trägst meinen Namen, ich heiße Thomas Christus und jetzt hast du Zugang in meinem ganzen Haus. Jetzt gibt's manche Christen, die sind bescheiden, die sagen, ja, ich bin so demütig, ich gehe nicht überall hin. Dann haben die Kohldampf und dann der Heilige Geist sagt, gerne den Kühlschrank bedien dich. Nein, das mache ich nicht. Ich bin ganz demütig. Sie benehmen sich im Haus wie Fremdlinge. Jemand, der das mitbekommt, wird sagen, du bist einfach nur doof. Mehr bist du nicht. Du hast doch Zugang zu allem. Du darfst doch. Ja, aber es fühlt sich nicht so an. Jetzt aber, was Gott wichtig ist, in diesem Haus gibt es Regeln, die kann man auch Gebote nennen. Zum Beispiel nicht mit dreckigen Schuhen durchs ganze Haus laufen. Vielleicht nach dem Essen, das Tellerchen in die Spülmaschine. Das sind Regeln oder Gebote. Viele Christen, ihr Fokus ist jetzt, dass sie sich im Haus des Vaters nicht benehmen wie Kinder. Und das macht der Feind, der dir ein komisches Gefühl gibt. Aber der Fokus, wo vom Vater ist, der sagt, halt meine Gebote und benimm dich wie mein Sohn. Seht ihr das Problem? Sie denken nicht an die Gebote, sie machen immer noch Dinge, die den Vater und die Mutter ärgern. Wenn die Mutter frisch gewischt hat und du kommst mit deinen Dreckgaloschen rein und läufst durch die Bude, wird die Mutti nicht happy sein. Auch wenn sie dich adoptiert hat. Und für adoptierte Kinder braucht man manchmal mehr Liebe wie für die eigenen, weil es eine bewusste Entscheidung war. Und bei den eigenen sieht man sich selber, bei den Fremden, da kommen dann manchmal Dinge hoch, wo man wieder und immer wieder sich entscheiden muss, ja, ich habe mich entschieden, ich liebe den Jungen. Glaubt ihr, dass es dem Vater manchmal auch so geht mit uns? Der kleine Thomas, was hat er noch alles angestellt, nachdem er bekehrt war? Der Vater hat eine Eselsgeduld mit mir gehabt. Aber wisst ihr, was mir das bringt? Zu verstehen, dass wenn er es mit mir hat, hat er es auch mit dir. Er hat auch mit dir Geduld. Er wartet und trainiert dich, schult dich und zeigt dir immer mehr, was deine Vollmacht ist im Vaterhaus. Und es kommen ja noch andere Kinder dazu. Und das Gute ist im Reich Gottes, wenn du das erste Kind richtig erziehst, er zieht das erste, das zweite mit. Eine meiner Schwestern hat 5 Kinder. Habe ich das beobachtet, habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Der erste ist ganz streng erzogen worden, fast zu streng. Und wo ich mal zu Besuch war, war der zweite da. Der zweite wollte an der Tapete malen. Hat der erste geschrien, nein, Mama, der will an der Tapete malen, das darf man nicht. Gut, oder? Hat der Älteste, hat der Mama geholfen, den zweiten zu erziehen. Warum? Weil der erste erzogen war. Weil er wusste, das darf man nicht. Und so ist es im Hause Gottes auch. Wenn du richtig erzogen bist, erziehst du die anderen mit. Ist das gut? Über die Jahre habe ich hier was Lustiges beobachtet. Heute haben wir ja auch wieder Essen. Wir hatten hier echt Leute über die Jahre, die haben Sonntag für Sonntag Manche, ganz spezielle Personen, glaubt 3 Jahre lang nicht ein einziges Mal was zum Essen mitgebracht. Und ist ja immer mehr als genug da. Das ist ja nicht der Punkt. Wir wissen als hinterher gar nicht, wohin mit dem Zeug. Also es ist immer Überfluss. Aber diese Person hat über 3 Jahre nichts zu essen mitgebracht, war aber immer die Erste beim Essen. Leute, das sind alles so Dinge aus der Kindheit. Mangel, Angst, ich komme zu kurz und so weiter. Das darf alles in die Heilung. Es ist nicht, dass wir den Finger zeigen, sondern es darf alles in die Heilung. Wenn es aber nicht in die Heilung kommt, und wenn ich manchmal in der Predigt darüber gesprochen habe, war die Person immer die Erste. Amen! Ich gucke meine Frau an, meine Frau mich, und ich denke so, okay, der Geisterfahrer, hört im Radio Geisterfahrer, einer, hunderte, wo kommen die alle her? Ja, wir dürfen uns aber verändern, oder? Wir dürfen irgendwann mal aufwachen und sagen, Jesus, veränder du mich. Das haben wir vorhin auch gesungen. Jesus, veränder mich. Hilf mir, dass ich so bin, dass ich dir gefalle, dass mein Leben verborgen ist in Christus und ich andere miterziehe. Ist das gut? Und dann wird's leicht. Weil sonst kommt der Feind wieder und sagt, gucke mal, wieder, sie wieder schon 3 Jahre oder er wieder 3 Jahre nichts mitbringen. Das ist nicht der Punkt. Das soll nicht der Fokus sein. Sondern der Fokus soll sein, hey, bring doch auch mal was mit. Und manche haben wirklich nicht viel Geld. Wir haben ja auch Leute gehabt, die in Betreuung waren, die hatten 10 Euro Taschengeld im Monat. Die Person hat immer gesagt, ja, ich kann nichts. Da sei du, ist doch gut, wir haben doch mehr als genug. Das ist das andere Extrem, ja, wo dann ein schlechtes Gewissen ist. Sei hier alles gut, Gott ist doch da, alles ist gut, wir haben Überfluss. Andere können mehr mitbringen und so weiter. Aber die Herzenshaltung muss stimmen, versteht ihr? Wo wir nach vorne schauen und gucken. So, Vers 3, einer der krassesten Verse in der Bibel. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Punkt. Seine Gebote befolgen ist nicht schwer. Punkt. Leute, was habe ich mich jahrelang über diesen Satz aufgeregt? Ich habe gesagt, wie kann man so salopp so einen Satz schreiben? Das geht doch nicht. Gottes Gebote befolgen ist nicht schwer. Ich habe es lange, über Jahre nicht verstanden. Ich habe immer drüber gelesen. Bin immer übersprungen, ein Vers. Das hat mir gut getan. Meinem Fleisch, meinem Geist nicht. Heute weiß ich, dass das absolut die Wahrheit ist, sonst wird's da nicht stehen. Gottes Gebote zu befolgen ist nicht schwer, wenn ich in der Liebe bin. Wenn ich in der Liebe bin, komme ich nach Hause, Dreckbollenschuhe oder Schneeschuhe, ich ziehe sie aus im Flur, stell sie hin, damit die Mama sich freut und ich nicht dreckig mache. Warum tue ich das? Wenn ich die Mama liebe. Ich räume meinen Teller vom Tisch in die Spülmaschine. Warum? Weil ich die Mama liebe. Stimmt's? Meine Frau kriegt immer am Valentinstag keine Blumen. Hat sie noch nie gekriegt, weil ich bin nicht doof. Ich kaufe nicht am Tag, wo die am teuersten sind. Das dürfen die anderen Menschen machen. Meine Frau kriegt aber im Jahr bestimmt 20 Mal Blumen oder noch öfters. Ich zähle sie nicht. Stimmt's, Bärbel? Warum mache ich das? Weil ich immer sage, Heilige Geist, gib mir einen Impuls. Und dann stehe ich im Laden und der sagt, kauf Blumen. Und dann kaufe ich Bärbel Blumen. Dann guckt sie es an, dann sehe ich schon an dem Blick, das war wieder genau richtig. Ich bin nicht so ein Blumenfreak, ich mag die, aber ich brauche sie nicht. Ich kaufe mir lieber was für meine Harley, da habe ich mehr Freude dran. Aber ich mag Blumen, ist okay. Bärbel mag Blumen, also mag ich Blumen auch. Warum? Weil ich ihr eine Freude mache. Wenn ich Bärbel jetzt eine Harley ja geschenke, dann sagt die, ja schön Schatz, aber wann soll ich die anziehen? Ja? Wir schenken das, was dran ist. Und das machen wir gerne, das machen wir aus Liebe, das machen wir aus Freude. Und eine Ehe muss man pflegen, ihr wisst ja. Eine Ehe stirbt nicht von heute auf morgen, sondern die stirbt allmählich. Es ist wie eine Blume, die kein Wasser mehr kriegt. Die fängt an, trocken zu werden, einzuschnorzeln, kaputt zu gehen, letztendlich zu sterben. Da können aber immer zwei dazu, die Blume und der nicht gießt. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch, wenn wir nicht beten, wenn wir keine Gemeinschaft haben, wenn wir keine Bibel lesen. Wie oft höre ich von Leuten, Thomas, vor allem Frauen, sorry, die sagen, die Bibel lesen fällt mir so schwer. Da kommst du zu denen nach Hause, da liegt da jede Frauenzeitschrift der Welt. Aber alle. Und die Fernsehzeitungen noch dazu. Denke ich, Zeit zum Lesen hat sie, lesen tut sie, weil die Bilder wird sie nicht nur angucken. Und dann weiß die alle Geschichte von Kardashians und hier und da. Ja, aber das hilft dir nichts. Wenn die Herausforderung kommt im Glauben, kommst du dadurch nicht weiter. Wir brauchen Glauben und der steht und der uns zu überwindern macht. Manchmal weiß ich nicht, wie die Lösung kommt. Ich sage aber dann Danke und sage, danke Papa, ich weiß nicht wie, aber ich danke dir, dass du dieses Problem löst. Ich gehe nicht in Panik, ich rufe nicht Leute an, ich mache nicht die Telefon-Terrorkette. Könnt ihr mal für mich beten? Letztes Jahr schreibt mir einer auf Facebook, könnt ihr für meine Schwiegermutter in Brasilien beten? Dann habe ich ihm geschrieben, wie viele Leute hast du angeschrieben von deinen 5000 Freunden? Alle 5000? Denkst du jetzt, wenn die alle 5000 beten, dann steht der Heiland auf im Himmel und sagt, Papa, jetzt muss ich aufstehen, was tun, weil es beten 5000 Leute. Der Thomas hat nur zwei, die für ihn beten, den heilig nicht. Versteht ihr, wie pervers dieses Denken ist? Wenn das so in der Bibel stehen würde, je mehr für dich beten, desto schneller kommt die Heilung oder kommt sie überhaupt. Da hätte ich auch schon 5000 Facebook-Freunde, aber sicherlich. Würde sie alle zwei Tage nerven. Hey, ich brauche das, los, betet. Das ist doch nicht der Punkt. Leute, wir brauchen Glauben. Dein Glaube reicht aus. Haben wir uns das letzte Woche angeguckt oder vorletzte Woche? Der Senfkorn-Glauben von David gegen Goliath reicht, um diesen Riesen zu Fall zu bringen. Ich weiß nicht, wie viel Goliath wog. 300, 400, 500 Kilo hat er bestimmt. Vielleicht hat er auch eine Tonne gewogen. Der war ein paar Meter groß. Es war ein Riese. Und da kommt so ein kleiner Mann. Der kleine war als Saul und passt nicht mal in die Rüstung rein. Kann nicht mitlaufen. Der war nur 1,50 Meter oder so. David war ein kleiner Mann. Lesen wir. Und er war der einzigste in Israel, der den Mut hatte, gegen Goliath anzutreten. Senfkorn-Glauben. Und Goliath sagt, dir werde ich heute die Rübe abhauen und dein Fleisch den Vögeln des Himmels füttern. Und David sagt, nee, das ist genau andersrum. Ich werde dir den Kopf abhauen und dein Fleisch den Vögeln füttern. Leute, das ist Glauben. Der Teufel kommt immer mit Einschüchterung. Ich werd. Du wirst gar nichts. Ich werde dir in den Hintern treten, nicht du mir. Amen. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch alle Macht gegeben über alle Macht des Feindes. Und nichts... Wie viel ist nichts? Nichts wird dir schaden. Wenn du das verstanden hast, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Und zuvor musst du die Angst vor Gott verlieren. Wie verlierst du die? Indem du mit der Liebe so gefüllt bist, dass du weißt, der Vater wird mich niemals verlassen noch versäumen. Er liebt mich, er hat seinen Engeln befohlen, bei mir zu sein und so weiter. Und dann steht Glauben in dir auf. Und dann bist du ein Riese. Ein Glaubensriese. In echt war David viel größer als Goliath. Und das, was ich euch immer sage, wenn du Gott groß machst, wird dein Problem immer kleiner. Fängt vielleicht so an, auf Augenhöhe. Riesenproblem, mittelmäßiger Gott. Dann mach Gott groß, immer größer, preis ihn, lob ihn, sag ihm Danke und dein Problem wird immer kleiner. Das Dumme ist, dass viele Christen das Problem immer größer machen und am Ende stehen sie da. In der Corona-Zeit haben wir das gesehen. Oh je, oh Gott. Das war ein Test. Das war ein Test für den Leib Christi. Ich bin so froh, dass ich ruhig, ich war die Ruhe selbst, du auch? Ich habe gewusst, hey, weder der Virus noch die Spritze macht mir was. Nichts, egal wie ich mich entscheide. Ich gehöre Christus. Das war vorher so, das ist während so und jetzt danach auch. Ist das gut? Und die nächste Pandemie, die kommt bestimmt. Irgendwas haben sie schon wieder in der Schublade. Mr. Gates spricht schon wieder von der nächsten Pandemie. Oder ist doch mir sowas von egal? Ich gehöre Christus. Und mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Schauen wir uns nachher noch an. Seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer, wenn wir ihn lieben. Merkt ihr das? Wenn du ihn liebst von ganzem Herzen, wird es nicht mehr schwer. Wenn es schwer ist, arbeite an der Liebe, nicht am Gebote befolgen. Jesus hat mir dreimal nacheinander gesagt, Thomas, liebst du mich? Halte meine Gebote. Und beim dritten Mal bin ich fast zusammengesagt. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich mache das noch und das. Oh, quäl mich doch nicht. Dann sagt der Herr, hörst du mir zu, Thomas? Liebst du mich? Und dann habe ich es verstanden. Da fing ich an zu verstehen. Nicht die Gebote halten ist der Schlüssel, sondern ihn lieben. Wie kannst du etwas tun, was dieser Person wehtut, wenn du diese Person liebst? Geht nicht mehr. Korrekt? Und wir sind nicht perfekt. Wir machen alle noch Bockmist. Aber wir sind Gerechte, die ab und zu sündigen. Und nicht Sünder, die ab und zu gerecht werden. Das sagt ja die Religion. Du kommst vom Beichten raus, dann bist du sündefrei und dann geht's schon wieder los, bis zum nächsten Beichten. Dann bist du wieder für 2 Minuten sündefrei. Das ist nicht, was im Wort steht. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wann? Immer. Leute, das sind so Grunddinge, die ich werde nicht müde, die in euch reinzurammen. Bis ich merke, ihr habt's gefressen. Bis ihr die Schafe seid, die das gute Gras fressen und das frische Wasser saufen. Und nicht mehr die Dreckbrühe und das alte Gras, wo die Hundebesitzer spazieren gehen. Das willst du nicht fressen. Das stinkt. Amen. Du willst frisches Gras. Amen. Halleluja. Leute, wisst ihr, dass Jesus einen Satz gesagt hat? Und weil er diesen einen Satz gesagt hat, hasst die ganze Welt den christlichen Glauben. Auch dich. Du wirst gehasst wegen einem einzigen Satz, den Jesus gesagt hat. Dieser Satz ist krass. Und deswegen ist das Christentum abgelehnt von den Regierenden, von der Welt und von allen anderen Religionen wird das Christentum abgelehnt. Kennt ihr diesen Satz? Weil Jesus sagt, ich bin das Alleinstellungsmerkmal. Wo Jesus sagt, ich bin es, und dann werden die alle sauer. In Johannes 14, Vers 6 in Luther, lass uns da mal kurz hin, Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein oder nur durch mich. Leute, das ist der Satz, den die da draußen am meisten hassen, weil sie sagen, nee, es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Mittlerweile wird gelehrt in den katholischen Kirchen und sonstigen, dass Allah derselbe ist wie Gott. Wie kann Allah, der sagt, ich habe keinen Sohn, ich will keinen Sohn, wie kann der derselbe sein, wo der Vater sagt, wenn ich einen Sohn habe und du meinen Sohn hast, hast du mich. Liebst du meinen Sohn, liebst du mich. Hast du mich, hast du meinen Sohn, hast du meinen Sohn, hast du mich. Wie kann dann der andere Gott, der sagt, ich will keinen Sohn, ich habe keinen Sohn, wie kann das dann derselbe sein? Also wenn mein Vater sagen würde, du bist mein Sohn und am nächsten Tag sagt er, ich kenne dich nicht, würde ich sagen, du hast ein Problem, ich nicht. Ich weiß, wer ich bin, aber du hast ein Problem. Du weißt nicht, dass du mein Vater bist. Oder einen Tag so, das macht doch keinen Sinn. Aber es wird gesagt, oder in Sinsheim, da gibt's so eine Gruppe, da sind alle Religionen vereint, ich glaube 9 Zeichen sind es, und da treffen die sich und beten gemeinsam. Was beten die denn gemeinsam? Frage ich mich. Könnt ihr euch erinnern, dass ich euch vor ein paar Wochen, Monaten gesagt habe, es gibt nur 2 Quellen in dieser Welt. Nur 2. Es gibt nicht hunderte. Es gibt nur 2 Quellen. Die eine Quelle ist die Wahrheit und die andere ist die Lüge. Eine Quelle ist von Gott geboren in Christus Jesus und die andere Quelle ist Satan. Und je nachdem, aus welcher Quelle du trinkst, das wirst du glauben, das wirst du lieben, das wirst du forcieren. Wenn du die Quelle der Wahrheit hast, lehnst du die Quelle der Lüge ab. Trinkst du aus der Quelle der Lüge, wirst du die Quelle der Wahrheit ablehnen. Du kannst nicht beides haben. Geht nicht. Und die Frage ist immer, wo kommen solche Bemühungen her? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, oft eckt man da mit Leuten an, sofort Ungläubige, sofort werden sie aggressiv und sagen, ja, nee. Oder überall, in jeder Fernsehsendung, in jedem Heftchen, selbst in den Rockermagazinen, die Hells Angels, wenn einer gestorben ist, die Höllenengel, einer gestorben, gelebt wie der Teufel selber, jetzt schau da von oben herab. Denke ich, wo ist bei dir genau nochmal oben? Hab's noch nicht ganz verstanden, wo oben ist. Ja. Ich habe mal auf einer Beerdigung gepredigt, da der Heilige Geist zum gesagt, predig so scharf, wie es nur geht. Habe ich gesagt, wisst ihr, dass jeder Mensch ab dem Moment seiner Geburt auf dem Weg in die Hölle ist? Und da war so ein Ehepaar da. Ich habe gesehen, die kamen mit dem 911er. Madame im Pelz, 2 so Supermodels, Brangelina, so auf die Art. Und die saßen in der 2. Reihe. Boah, die sind immer zorniger geworden, je länger ich gepredigt habe. Denn irgendwann sind sie aufgestanden, gegangen. Aber ich habe gemerkt, sie wollen das nicht hören. Habe ich gesagt, wenn das nicht die Wahrheit wäre, dass jeder Mensch verloren ist, warum hätte dann Jesus ans Kreuz sollen? Für was ist Jesus am Kreuz gestorben, wenn jeder Mensch sowieso in den Himmel kommt? Macht doch keinen Sinn. Für was braucht man einen Erlöser, wenn es keine Erlösung bedarf? Da hättest du aber mal gehört, da hättest du eine Nadel, hättest du da. Aber es kam zum Schluss ein Opa zu mir, sagte, ich war schon auf vielen Beerdigungen, aber so einen wie ich sie habe ich noch nicht gehört. Das war mehr Lob als alles andere. Und wenn einer von denen, der das Evangelium gehört hat, das nur durch Jesus, ich habe das klar gepredigt, wenn einer noch den Weg gefunden hat in den Himmel, dann war es das wert. Nirgends wird mehr gelogen wie auf Beerdigungen und vor Gericht. Nein, Herr Richter, ich bin nicht rechts abgebogen, ich bin links abgebogen. Ja, aber auf den Videoaufnahmen sieht man was ganz anderes. Dann habe ich das wohl verwechselt. Ohne Videoaufnahmen, ne, bleibt er bis zum Schluss stur und sagt, das war ich nicht. Aber Gott weiß es. Er kennt die Wahrheit. Kennen wir auch die Wahrheit? Stellen wir uns zu Jesus, egal was. Auch wenn sie dir eine Pistole an den Kopf halten, sagst du dann immer noch, Jesus, bleib der Herr. Die Entscheidung musst du jetzt treffen. Wenn du sie jetzt nicht getroffen hast, wirst du sie in der Situation nicht mehr treffen können. Dann wird es schwierig. Ich habe von der Oma ein Zeugnis gehört, als die Russen 45 Deutschland einnahmen. Kamen 5 Mann an eine Kirche. Wahre Geschichte. Und hat einer Deutsch gekonnt und hat gesagt, alle, die Jesus Christus bekennen, da bleiben, alle anderen dürfen gehen. Bis auf 2 oder 3, ich weiß nicht mehr genau, 2 oder 3 waren es hingeblieben. Der Rest ist gegangen, die Kirche leer. Und was haben die gedacht, die 2, was jetzt passiert? Was waren die Russen? Kommunisten, Atheisten. Die haben gedacht, sie werden jetzt erschossen. Da haben die ihre Waffen hingelegt, haben gesagt, wir haben nur 2 Gläubige gesucht, mit denen wir beten können. Eine wahre Geschichte. Aber das weißt du nicht vorher. Du stehst entweder zu Jesus oder nicht. Und ich glaube, das ist die Herzenshaltung, die in uns sein muss. Auch wenn sie mich jetzt die nächste Minute erschießen, ich bleib da. Ich stehe mich zu Jesus. Ich verweigere nicht. Ich lüge nicht. Ich bekenne ihn. Wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich bekennen vor meinem heiligen Vater. Stimmt's? Leute, dann ist es wurscht, egal ob du großer Fernsehstar bist oder Moderator oder irgendwas. Peter Wenz von der Gemeinde in Stuttgart saß in einer Fernsehsendung vor ein paar Jahren in Deutschland. Haben sie ihn gefragt, ist Jesus der einzige Weg, ja oder nein? Und er hat sich rumgewunden. Rumgewunden. Er hat nicht gesagt, ja, ich war enttäuscht. Joel Osteen war bei Oprah Winfrey vor ein paar Jahren in Amerika. Selbe Frage. Es geht nicht gegen die Leute. Ich will die nicht verurteilen. Das Recht habe ich nicht. Aber genau, ja, auch bei den Moslems gibt's gute Leute. Es gibt viele gute Menschen, aber kein einziger guter Mensch kam je in den Himmel oder wird je in den Himmel kommen. Es gibt nur Menschen, die erlöst sind durch Christus Jesus. Punkt. Wenn das nicht stimmt, dann müssen wir aufhören, oder? Ist das radikal? Leute, das ist absolut radikal. Das ärgert oder errettet. Und dazwischen gibt's nichts. Aber die Frage ist jetzt, ist es die Wahrheit oder nicht? Ist es die Wahrheit oder nicht? Stell dir 5 Türen vor, direkt am Abgrund. Eine Türe hat eine Brücke auf die andere Seite, die anderen, da hinten dran ist nichts. Wenn du weißt, Nummer 3 ist die Türe mit der Brücke, was wirst du dann rumeiern und sagen, probier doch erstmal Türe 1 aus. In Tor 5 ist der Zonk. Probier doch mal. Wupp, weg ist er. Dumm gelaufen. Nein, du wirst sagen, ich weiß, Türe 3 ist der Weg mit der Brücke. Bitte geh durch Türe 3. Du darfst aber nur eine Türe öffnen und dann musst du durch. Dann sagen die alle 3, wir hassen 3, wir kommen aus einer Nation, wo wir die 3 vermeiden. 3 ist schlecht. Nein, 3 lehne ich ab. 3 gefällt mir nicht, die Farbe sowieso nicht. Was willst du da machen? Du kannst nichts machen. Du wirst doch da nicht hingehen und sagen, okay, dann ist halt Türe 4 die richtige. Nein, du weißt, es ist so, oder? Und du kannst nicht anders, auch wenn du abgelehnt wirst, auch wenn sie alle sagen, wir hatten dich berufen zu behaupten, die Tür 3 ist die richtige. Woher willst denn du das wissen? Ja, es gibt auch andere, die sagen 5, 4, 2, 1. Vielleicht gibt's auf der anderen Seite noch ganz viel mehr Türen. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann gibt's nichts anders. Das heißt nicht, dass wir Menschen ablehnen oder dass wir Klugscheißer werden oder irgendwie unseren Glauben aufzwingen. Jesus war auch nicht so unterwegs. Wenn ich manchmal nicht mehr weiter weiß, schaue ich mir immer an in den 4 Evangelien, wie hat Jesus reagiert. Manchmal hat er Leute einfach stehen lassen, ist weggelaufen. Er ist nicht hingestanden und gesagt, hey, was erlaubt er sich? Ich bin der Sohn Gottes, hallo? Soll ich mal kurz die Sonne anhalten oder irgendwas? Ne, soll ich dir mal beweisen? Ne, Jesus war nicht Siegfried und Roy. Der hat keine Show gemacht. Der hat gepredigt und sie haben geglaubt oder nicht. Die einen haben gesagt, der spinnt doch, der ist doch Marias und Josefs Sohn, den kennen wir doch von klein auf, was labert der? Andere haben gesagt, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Ja, weil die einen hören und die anderen hören nicht, wie die beiden am Kreuz. Der eine sagt, sei mir gnädig, der andere hilft dir selber. Wow, ist das gut? Zurück. Gehen wir in Vers 6. Wieder in Genfer. Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch Blut. Die Taufe und sein Tod am Kreuz. Versteht ihr, was es hier geht? Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Johannes geht hier auf eine Gruppe ein von Christen, die angefangen haben, sich durch ihr Lehrer verrückt zu machen. Damals gab es welche, die gesagt haben, es gibt zwei Christusse, einer, der auf der Erde wandelt und der echte im Himmel. Und er kam, bei seiner Taufe kam der echte vom Himmel, fuhr in den zweiten, wurde getauft und dann ging er wieder zurück in den Himmel. Verrückt, gell? Wir lachen darüber. Aber Leute haben das damals geglaubt. Und bei seiner Kreuzigung auch. Da wurde der Natürliche, der erste Jesus gekreuzigt, der Mensch, und dann kam der Gott Jesus runter, fuhr rein und dann wieder hoch. Glauben wir so einen Mist? Nein. Sondern wir wissen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es war Christus, der für uns gelitten hat. Es gibt nicht zwei Christus, es ist nicht komische Lehre. Deswegen geht Johannes hier auf das ein und sagt, der Heilige Geist bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Wichtig ist ja, dass wir verstanden haben, er ist der Sohn Gottes. Auch wenn du mit Menschen diskutierst, brauchst du Argumente. Und nicht Argumente, um sie zu überzeugen, du brauchst die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei oder eben nicht. Wir müssen niemanden überzeugen, sondern wir reden mit Menschen und entweder empfangt ihr Herz das Wort und es geht auf wie eine Blume oder eben nicht. Es wird erstickt durch das Unkraut und durch die anderen Dinge. Und er sagt hier ganz klar, durch das Blut und durch das Wasser, durch die Taufe und durch seinen Tod, beides hat Jesus tatsächlich erlebt und das ist die Bestätigung auch vom Heiligen Geist, dass er der Sohn Gottes war. Vers 7, somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihre Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als sein Sohn bestätigt hat. Bestätigt er auch dich? Bestätigt er auch mich? Halleluja. Wenn du diese Bestätigung nicht hast, kannst du viel, viel, viel reden. Viele, viele haben gesagt, hey, ich bin's, ich kenne ihn. Aber die Frage ist, bestätigt Gott dich? Stellt Gott sich zu dir? Oder eben nicht? Und ich bin so froh, dass Gott sich zu uns stellt, weil wir seine Söhne sind, weil wir ihm gehören. Weil er gesagt hat, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Und wenn es so ist, wirst du auch in deinem Leben Früchte haben, weil Jesus hat gesagt, an den Früchten soll man jemand erkennen. Ein guter Baum kann keine faule haben und ein fauler Baum keine gute. Wir haben gute Früchte in unserem Leben. Amen. Und wenn du auch vielleicht dein Leben lang niemand bekehrst, ist es nicht so schlimm. Wichtig ist, dass dein Leben nach den Geboten Gottes geht, indem du sagst, Herr, das liebe ich noch, das ist noch in meinem Herzen, das merke ich noch, will andocken, aber ich entscheide mich für dich und ich folge dir nach, reinige du mich. Er ist der gute Weingärtner, der den Weinstock beschneidet, damit die gute Frucht kommt. Ist das gut? Wow, das nimmt so den Druck raus aus dem Ganzen. Religion macht immer Druck. Was habe ich früher Predigten von Pastoren gehört, als ich noch selber nur Schaf war? Immer mit Druck. Du musst, jedes zweite Wort war du musst. Und je mehr ich gehört habe, du musst, desto mehr kam Verdammnis, desto kleiner wurde ich auf meinem Stuhl. Ich hätte mich liebsten hinterm Vordermann versteckt, weil ich immer dachte, der guckt nur mich an, der predigt nur mich an. Woher weiß der, was ich alles mache? Und ich bin schlimmer raus aus der Predigt, wie ich rein bin. Dann stimmt was nicht. Jesus ist Freude. Jesus ist Begeisterung, Jesus ist Liebe. Du musst aus einer Predigt raus und sagen, wow, ich habe heute Glauben getankt, ich habe Hoffnung getankt, es hat mich frei gemacht, ich bin gewaschen, Halleluja. Amen. Keiner kann von uns heute Morgen hinstehen, auch ich nicht, und sagen, Chaka, ich hab's begriffen, ich kann's. Wenn du meinst zu stehen, seh zu, dass du nicht fällst, sagt die Bibel. Aber du hast die Bedienungsanleitung gelesen. Die Bedienungsanleitung ist das Beste, was man machen kann, wenn man ein Produkt kauft. Die Bedienungsanleitung lesen. Viele Leute machen das nicht. Fernseher kaufen, Batterien, die Fernbedienung und dann drücken sie rum. Geht nicht. Lies doch erstmal die Bedienungsanleitung. Dann weißt du, für was welche Knöpfe sind. Und wenn du die Knöpfchen kennst, die für was sind, dann Halleluja. Ich bin mal vor Jahren mit dem Ellenbogen auf meine Fernbedienung gekommen. Da war der Fernseher relativ neu. Auf einmal war Radio da. Einfach Radio? Hä? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Sag, wieso ist da jetzt Radio? Ich habe eine Stunde an der scheiß Fernbedienung. Ich war kurz davor, das Ding an die Wand zu werfen, weil ich so, da war gerade der spannende Film. Ich so, da gab's noch keine Mediathek oder so. Und dann meine Frau, da muss doch ein Knopf sein. Ja, wo? Schatz, lies doch mal die Bedienungsanleitung. Dann bin ich so gestrickt, damals noch. Klugscheißer, geh mir jetzt auch noch auf die Nerven. Aber Schatz, ich würde mal die Bedienung... Dann wusste ich weg, war Bedienungsanleitung. Ah, Radioknopf Nummer 17, da kann man umschalten. Ach, da, bub, oh. Okay. Sie kommt dann rüber. Oh, geht's wieder? Geh raus. Manchmal will man es nicht zugeben, gell? Und so geht's mir, wenn ich Bibel lese. Ich lese die Bibel, ist die Bedienungsanleitung für mein Leben, wo ich merke, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Die Entscheidung bleibt bei uns. Paulus schreibt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und wenn ich Jesus frage, was gut ist, dann ist es vielleicht manchmal was anderes, wie was ich denke, was gut ist. So, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, ist wieder absoluter Hammersatz, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, Glaube, Liebe, merkt ihr wieder, wie es rund wird, weiß in seinem Innersten, wo? Tief in dir drin. Das kann man dir nicht rauben. Man kann dir alles Äußerliche stehlen, dein Haus, dein Auto, alles. Manche Leute haben im Kriegen alles verloren. Das Haus abgebrannt, die Firma abgebrannt, alles verloren. Aber die machen nach kurzer Zeit wieder da weiter, wo sie vom Krieg aufgehört haben oder im Krieg. Warum? Weil das Wissen, die Überzeugung, die Kreativität, das Können, den Antrieb, der ist in ihnen, den konnten die Feinde nicht rauben. Versteht ihr, was ich sagen will? Und manchmal wurden diese Firmen nach dem Krieg noch größer als vor dem Krieg. Gibt's viele Beispiele. Und das ist, um was es geht, das in dir drin, diese tiefe innere Überzeugung, die kann dir auch niemand geben. Du kannst sagen, Thomas, bet für mich, mache ich gerne. Aber das ersetzt nicht, dass du betest. Und wenn du nicht weißt, warum du betest, hast du keine Lust zum Beten. Wenn du nicht verstanden hast, für was Gebet ist, wirst du sagen, warum soll ich beten? Ich habe schon Aussagen auch hier gehört, das hilft doch nichts. Ja, dann lassen wir es, warum soll ich dann noch für dich beten? Wenn Gebet nichts hilft, wenn das die Einstellung ist. Jesus selber war mal in einer Stadt und dann heißt es, er konnte nichts tun wegen ihres Unglaubens. Der Sohn Gottes selber konnte niemand heilen. Wegen ihres Unglaubens. Dann hat er einen, der nicht locker ließ, mit vor die Tore der Stadt genommen, außerhalb von dem Machtbereich des Unglaubens. Und außerhalb vor den Toren der Stadt hat Jesus ihn geheilt. Interessant, oder? Schon mal wo gewesen, zu Besuch bei jemand oder sonst irgendwie in einem Treffen oder so. Und du merkst, du kannst da kaum Zeugnis geben, weil so eine Macht des Unglaubens da ist. Es sind geistliche Atmosphären, die da herrschen, die musst du erstmal durchbrechen. Das geht nicht gleich. Jesus konnte das auch nicht. Er konnte die auch nicht zwingen zum Glauben. Aber er liebt das Wort. Halleluja. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Das ist das Allerschlimmste. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Ist Gott für seinen Sohn eingetreten bei der Taufe? Das ist mein geliebter Sohn, hat er gesagt. An den ihr glauben sollt. Das ist nicht, der wird nicht, der wird's vielleicht, er ist es. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Das haben wir. Gott sei Dank. Halleluja. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Seht ihr das? Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wow. Wir haben das Leben. Nicht nur dieses, sondern auch das ewige. Und das echte Leben, wo es uns gut geht. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Seht ihr, warum manche ständig krank sind oder manche ständig irgendwelche Angriffe in ihrem Leben haben und du denkst so, das gibt's doch nicht. Warum wird das nicht besser? Weil die irgendwo nicht richtig verbunden sind. Weil da vielleicht noch Connections sind in die unsichtbare Welt, vielleicht noch irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, wo Türen auf sind. Und dann ist es schwierig. Aber Gott möchte, er hat das Ja und das Amen für dich, für mich. Er ist auf unserer Seite, er ist nicht gegen uns. Ist das cool? Vers 13. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Das haben wir. Halleluja. Das wissen wir. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Das ist der Schlüssel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht irgendein Guru, nicht irgendein Rabbi, nicht irgendein Meister, wie die Leute ihn nannten, wo er mal gefragt hat, wer sagt ihr, wer ich bin? Ihr erinnert euch, was Petrus sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, ein Mensch, sondern mein Vater im Himmel. Diese Offenbarung brauchen wir alle selber, die müssen wir für uns selber erkennen. Jesus ist der Sohn Gottes. Und wer an diesen Jesus glaubt, Vers 14, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Merkst du, was hier steht? Wenn du an Jesus glaubst, kannst du dich voller Zuversicht an Gott wenden. Nicht mehr mit Zweifel, ein Zweifel empfängt nichts, sagt der Jakobusbrief. Aber wenn du an Jesus glaubst, das tust du heute morgens, weiß ich, kannst du dich voller Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Leute, dieser Satz ist der Burner. Überlege mal, Gott sagt dir, wenn du was bittest, wo ich dabei bin, was mir gefällt, was in Ordnung ist, kriegst du's. Jedes Geschenk und jede Zusage Gottes ist wie eine Schwangerschaft. Es gibt den Tag der Zeugung, wo du den Samen empfängst, im Natürlichen die Frau und im Geist du, wo du einen Samen sähst und sagst, ja Vater, danke, Amen. Und dann, das Dumme ist, nächsten Tag klingeln wir gleich und sagen, wo ist denn das Kind? Da wird die Frau sagen, dauert noch ein bisschen. Da kannst du jeden Tag, wo ist denn das Kind? Dauert noch ein bisschen. Dann wird das Bäuchle immer größer, bis der Tag der Geburt kommt. Im Natürlichen haben wir das verstanden, im Geist nicht. Immer wieder rufen mich Leute an, ja Thomas, wir haben doch gebetet und es passiert nichts. Sei, du bist schwanger geworden. Du musst warten, das wächst. Das kommt einer Abtreibung gleich. Manche empfangen immer wieder, werden schwanger und treiben immer wieder ab und denken, ja. Und dann beten sie, warum bin ich kinderlos? Warum kriege ich kein Kind? Ja, weil du es immer wieder abtreibst. Du musst warten, bis es kommt. Und in dieser Zeit dankst du und dankst du. Und du wartest auf den Tag, wo es kommt. Und dann kommt's. Und die Geburt kommt plötzlich. Da musst du nichts für tun. Und auch deine Gebetserhörung kommt dann plötzlich. Meistens an einem Tag, wo du nicht dran denkst, aber es kommt. Und wir brauchen diese Phasen. Geduld aber habt ihr nötig, haben wir uns vor ein paar Sonntagen angeguckt. Könnt ihr euch erinnern? Geduld haben wir nötig. Warum? Weil wir es sonst nicht zu schätzen wissen. Die Mutti, ihren Körper verändert sich und sie freut sich auf das Kind. Und dann tritt es, oh, es hat getreten, Papa, schnell, guck mal. Und dann wird da Videos gemacht und so weiter. Und sie bereitet sich in dieser Zeit darauf vor, die Vorfreude steigt. Würdest du heute einer Frau sagen, heute empfängst du, morgen kriegst du das Kind, die würde durchdrehen. Weil die würde gar nicht hinterherkommen mit der inneren Einstellung und Umstellung. Wenn Gott es mit uns so machen würde im Geist, wir würden gar nicht hinterherkommen. Wir würden es gar nicht fassen. Ja, was soll ich jetzt mit dem Kind? Ich habe kein Kinderzimmer, ich habe keine Wiege, ich habe keinen Wickeltisch, ich habe gar nichts. Deswegen braucht alles seine Zeit. Und es ist gut. Vorhin hat Bärbel gebetet, Gottes Nein ist genauso gut wie Gottes Ja. Und Gott sagt ja da nicht Nein, aber er sagt zu morgen Nein. Es muss wachsen. Und die Ungeduld und die Flüstereien vom Teufel, die dauernd sagen, du bist ja gar nicht schwanger, nee, da kommt nichts, Bild, das hast du eingebildet, nee. Und wenn wir dann anfangen, das zu sprechen und zu sagen, ja, wahrscheinlich bin ich gar nicht schwanger, wahrscheinlich kriege ich das gar nicht. Mich hat vor ein paar Wochen eine Frau angerufen, und die hat eine Verheißung von Gott gekriegt. Und während sie erzählt mit Zweifel, sagt der Herr zu mir, ihr Engel ist unterwegs, der springt, aber sie hält ihn auf. Mit ihren Worten stoppt sie den Engel. Und während sie noch sprach, ich sage, stopp, ich muss dich jetzt unterbrechen, sorry. Ob du das jetzt magst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, ist mir egal. Aber der Herr hat mir gerade gesagt, du hältst deinen Engel auf. Hör auf, so zu reden mit Zweifel und sag Danke, fang an weiter, Danke zu sagen und zu sagen, es kommt und ich empfange es und es kommt. Amen. Die Bibel sagt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete und es regnete 3 Jahre nicht mehr. Das ist Vollmacht und Autorität. Und er betete abermals und dann regnete es wieder. Ein Gebet, nicht 50, nicht 100, ein Gebet. Und er hielt Ausschau nach den Wolken Und er sagt seinen Diener, guck, ob Wolken kommen, nachdem es wieder regnen soll. Sagt, nee, noch nix, nee, noch nix, nee, noch nix, nee, noch nix. Der hat nicht angefangen zweifeln. Er hat gesagt, geh wieder gucken. Und dann sagt er, da hinten, ganz weit in der Ferne, sehe ich eine kleine Wolke. So läuft der Hase, so funktioniert es bei Gott. Und dann kamen immer mehr Wolken und dann fing es an zu regnen. Und ich liebe solche Sachen, weil der Vater treu ist. Und weil, wenn wir das so auf diesem Weg lernen, werden wir es beim nächsten Mal wieder anwenden. Alles, was du gelernt hast, wendest du an. Auch das Falsche, leider, wir Menschen sind so. Aber wenn du das Gute bei Gott lernst, das Richtige lernst, dann weißt du, so wird's gemacht, so ist es richtig und so mache ich es das nächste Mal wieder. Egal, was die Umstände sagen oder was ich sehe, ich schaue auf meinen Gott. Amen. Und das sind die Leute, die in ihrem Leben Wunder empfangen werden, weil sie ihren Engel und ihr Wunder nicht aufhalten, sondern es empfangen. Die sind auf Empfang. Auf Empfang. Mein Stecker ist in der Steckdose und ich warte, bis das Kraftwerk den Strom wieder einschaltet. Ich kann aber auch den Stecker ziehen und sagen, da kommt ja eh kein Strom. Das Dumme ist dann, dass ich nicht mitkriege, wenn der Strom wieder an ist. Das ist das Problem. Da kann ich jedem erzählen, bei uns geht kein Strom. Ja, das war bei uns auch so, aber seit einer Stunde läuft's wieder. Verstehe ich gar nicht, bei mir ist nichts. Ja, mach den Stecker wieder rein. Bleib auf Empfang. Glaub, dass es wieder eingeschaltet wird. Ich weiß gar nicht, wie ich auf all die Sachen komme. Ist alles so gar nicht mein Thema heute, aber für irgendjemand ist es wieder. Wenn wir etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Ist das gut? Ich bin froh, dass das da steht. Weil wenn jetzt ein Mann sagen würde, Thomas, ich bete jetzt, dass ich 5 Frauen kriege, dann hätte ich ein Problem, ihm zu erklären, dass das nicht so dran ist, sondern nur eine. Ich hätte aber schwierig, das zu argumentieren. Hier steht aber, wenn es Gottes Willen entspricht. Gottes Willen ist nicht, dass du 5 Frauen hast oder 5 Männer, sondern ein. Amen. Und so gibt's noch einige Beispiele mehr. Aber wenn du einen Mann brauchst oder eine Frau, kannst du beten. Gott hat den Besten für dich. Wir warten halt leider nicht auf den Besten. Wir nehmen den Nächstbesten. Stimmt's? Als ich 15 war, habe ich die Lektion gelernt. Damals war Kreidler Flory das geilste Mofa der Welt. Konntest du bis 140 km/h frisieren. Und ich wollte auch einen Kreidler Flory. Und mein Schwager hat mir gesagt, weil ich hatte ja nichts, ich war ja bettelarm als Kind, sagte, ich schenk dir einen Mofa. Sag ich, kriege ich einen Kreidler Flory? Ja. Wir gucken, gibt kein Kreidler Flory auf dem Markt. Dann gab's so ein Mofa Solo von der Quelle damals mit Keilriemen. Yo. Ich sehe das Ding, ich musste meinen Schwager kaufen. Ne? Das ist nix. Ich will es aber haben, ich kaufe das Ding. Ich gehe zum Typen hin, sage, hey, wie frisiert man das? Ja, du musst Öl auf den Keilriemen machen. Sag, dann läuft es schneller, ja. Was mache ich? Öl auf den Keilriemen? Dann fuhrt es nur noch im Stand bei Vollgas. Weil der Keilriemen durchrutschte. Ja, boah, der hat mich voll verarscht. Das sind Lektionen. Heute bin ich dankbar dafür, aber damals war das furchtbar. Ich habe das Ölstier nicht mehr vom Keilriemen runtergekriegt. Und das Ding fuhr keinen Berg hoch. Das hat's verweigert. Das hat im Stand gedreht wie Sau, aber es fuhr nicht hoch. Das war der größte Schrottbock der Welt. Und da habe ich gemerkt, Mann, 14 Tage warten, 2 Wochen warten und dann hätte ich meinen Kreidler Flory gehabt. Leute, das sind Lektionen. Die sind kostbar. Leider lernt der Mensch nur durch Schaden. Ist das so? Das meiste hat man gelernt durch Schaden. In meinem Leben ist es so. Aber Gott sei Dank habe ich einen Gott, der allen Schaden wieder gut macht. Ich habe es wieder verkauft gekriegt hier. Amen. An jemanden, der es nicht frisieren wollte. Auch gut. Oh, Halleluja. Wo stehen wir? Vers 14. Ein paar Verse machen wir noch. Und weil wir wissen, dass er unser Bitten erhört, weil wir wissen, dass unser Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Wow. Wissen, Überzeugung, Glauben, dass uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Erinnert euch an Hebräer 11, Vers 1, das Überzeugtsein und so weiter, machen wir nicht nochmal, haben wir letzte Woche auch nochmal angeschaut. Aber du weißt es, obwohl du es noch nicht siehst, aber du weißt es und du glaubst es, weil du es glaubst und weil du es weißt. Weil in dir drin, in deinem Innern, wie wir gerade gelesen haben, ist diese tiefe Überzeugung von dem, was man noch nicht sieht. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tode führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Ist das nicht gut? Halleluja. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Und diese Sünde, die zum Tod führt, glaube ich, ist nur eine, nämlich die, dass sie bis zum Schluss Gott widerstehen. Weil Gott gibt dir immer wieder neue Gnade, du kannst nicht verloren gehen, aber wenn Leute bis zum Schluss immer wieder Gott widerstehen und immer sich für ihren Weg entscheiden und immer das ihre tun, dann können sie in diese Gefahr kommen, diese Sünde zu tun oder dann den ewigen Tod zu haben. Verstanden soweit? Durch ein gottloses Verhalten, durch ein Festhalten an einer gottlosen Art und Weise. So, haben wir was gelernt heute? Sind wir ein Stück weiter durchgebrochen? Haben wir ein Stück weit mehr verstanden wieder, um was es geht? Wir werden gleich noch Abendmahl feiern und dann gehen wir ins Essen über. Ich wünsche mir so, dass ihr durchgebrochen seid in einer Überzeugung. Leute, wir predigen nicht im perfekten Thomas, nicht eine perfekte Church of the River oder eine irgendeine perfekte Denomination, das gibt es nicht. Aber wir predigen einen perfekten Jesus Christus und ein perfektes Wort Gottes, das uns der Vater gegeben hat, wo wir stehen, wo wir glauben, wo wir überwinden und wo unser Leben erfolgreich ist. Ich möchte mein Leben mit Gott weiterleben, nicht ohne Gott. Ich möchte meine Entscheidungen weiterhin mit Gott treffen, nicht ohne Gott. Ich möchte die Zukunft weiterhin mit Gott sehen, nicht ohne Gott. Weil wenn ich ohne Gott die Zukunft sehe, dann Hilfe, ja. Aber ich weiß, Gott ist größer als das, was vor uns liegt, als das, was irgendwo irgendwie entsteht. Und Gott ist ein Gott, der alles im Voraus geplant hat, dein Leben, mein Leben. Wir dürfen in diesem Frieden sein, wissen, alle Tage unseres Lebens stehen in seinem Buch. Dann kann ich doch voller Überzeugung sagen, da gibt es ja keine Zufälle. Wenn Gott mein Leben geplant hat, gibt es in meinem Leben keine Zufälle. Vielleicht bei anderen Menschen, ja, aber nicht in meinem Leben. Es gibt keine Zufälle. Ich glaube auch nicht an Glück und an Pech, ich glaube an Gott. Das ist ein Unterschied. Weil Glück und Pech ist wieder Zufall. Zufall ist das Glücksrad. Ich glaube aber nicht an einen Gott, der ein Glücksrad dreht, sondern ich glaube an einen Gott, der es gut mit mir meint. Amen. Und der genau weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Halleluja. Komm, lass uns miteinander aufstehen. Machen wir noch ein Abschlussgebet. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich bete als Pastor der Gemeinde, dass du die Herzen erreichst, auch die, die im Internet zuhören, die die CD bekommen, dass du jeden Menschen abholst, wo er ist, dass du mit ihm vorangehst, dass alles das, was uns trennt oder trennen will von dir oder immer noch da ist, was Trennung bedeutet, dass es gehen muss, dass es weggeht aus unserem Leben und dass die totale, komplette Freiheit in Christus sich immer mehr manifestiert. Jesus, wir schauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir, dass wir im Glauben allen Zugang haben zu allem Reichtum in Christus Jesus. Und danke, Vater, dass du uns heute Morgen gesagt hast, dass alles, was mit deinem Willen übereinstimmt, wenn wir es beten und bitten, haben wir es empfangen. Und wir sagen Ja und Amen dazu. Wir glauben dem Vater, er ist kein Lügner, er ist nicht komisch, ich muss ihn nicht lange bitten, er ist für mich, er ist der Geber der guten Gaben und da schauen wir drauf. Papa, danke für deine Liebe heute Morgen, für deine Gegenwart heute Morgen. Danke für das Werk in Christus. Jesus, wir staunen immer mehr, was du am Kreuz für uns errungen hast. War es früher das Gerettetsein vor der Hölle, ist es heute doch vielmehr die Liebe zu dir, deine Güte, der, wer du wirklich bist, dass du mich liebst und liebst und liebst und liebst. Danke, dass du so gut mit mir meinst. Danke, dass es meiner Frau gut geht, meinen Kindern gut geht, meiner Familie gut geht, meinen Freunden gut geht. Danke, dass ich ein Licht in dieser Welt bin. Danke, dass ich Salz in dieser Welt bin. Und danke, dass mein Leben einen Unterschied macht in meinem ganzen Umfeld, weil ich dir gehöre. Danke, dass mein Leben einen Unterschied macht für Deutschland, weil ich dir gehöre. Danke, dass mein Leben Leben ist und Leben im Überfluss. Und dass es mehr als für mich reicht, reicht es für die Menschen, die in mein Leben kommen. Papa, lass das Leben durch uns durchfließen. Lass uns Leben geben. Lass uns so sein wie du, wo du das Leben in den Menschen hervorgerufen hast. Lass uns Lebengeber sein. Und lass jede Form des Todes weg von uns sein. Weder aus unserem Mund kommen, noch in unseren Gedanken sein, noch in unserem Herzen sein. Wir gehören dir. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja.